Guten Morgen. Ich möchte noch beten, bevor wir auf die Bibel hören. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Morgen, dass wir hier zusammenkommen können, um auf dich zu hören. Und ich bitte dich um deinen Geist, dass du uns hilfst, dein Wort zu verstehen und ja auch zu hören, was du uns ganz persönlich sagen willst. Amen. Ich gebe ja zu, ich schaue gern Filme. Also nicht nur sinnvolle und tiefgehende, die zum Nachdenken anregen, sondern auch und vielleicht hauptsächlich sogar Filme, bei denen man ganz wörtlich abschalten kann. Ja, abschalten sozusagen, man muss das Hirn nicht zu sehr gebrauchen. Das können schon mal Actionfilme sein oder Komödien. Und als Kind habe ich gern Superhelden-Comics gelesen, darum habe ich auch gern diese Superhelden-Filme jetzt geschaut, die immer wieder in den Kinos waren. Und in all diesen Filmen gibt es ja immer dann eine Hauptfigur, eine Hauptrolle, den Helden oder den Antihelden, von dem niemand viel erwartet und dann wächst er aber über sich hinaus. Und in der Regel erinnern wir uns an die Hauptrollen in diesen Filmen. Vielleicht mal so in die jugendliche Ecke, bei dem Film Iron Man, wer war die Hauptrolle? Iron Man, ganz genau. Wie heißt der tatsächlich? Tony Stark, genau, man weiß das richtig. Wer hat ihn gespielt? Robert Downey Jr., ganz genau. Sehr gut, sehr gut. Man weiß es, die Hauptrolle kennt man. Wer waren die Hauptfiguren im Film Titanic? Gehen wir mal ein paar Jahre zurück. Von der Geschichte her, wer war da die Hauptfigur? Nicht jetzt der Schauspieler? Genau, richtig, das waren die Hauptdarsteller, richtig, Jack und Rose, das wären die beiden Hauptfiguren im Film gewesen, richtig. Und dann, wer waren die Hauptfiguren im Film? Der Terminator. Also ja, der Terminator natürlich und Arnold Schwarzenegger. Ja, das sind ja so, ich habe jetzt versucht, ein paar Filme zu finden, wo zum einen ich weiß, wer die Hauptrollen sind und hoffentlich auch manche von euch. Aber dann ist natürlich noch die Frage, wie ist es denn mit den Nebenrollen? Wissen wir den Namen von einer Nebenrolle von Iron Man? Tony Stark hat da so einen Fahrer. Nee? Ja, ne, man weiß es nicht. Ja, also ich weiß auch den Nachnamen von dem Typ nicht, der hieß Happy. Wer den gespielt hat, keine Ahnung. Bei Titanic, da gab es einen Bösen, der eigentlich diese Rose heiraten sollte. Weiß einer, wie der hieß? Der Schauspieler? Schwierig. Ja, erinnert man sich nicht so dran. Und der Terminator sollte eine ganz wichtige Frau töten. Wissen wir, wer die war? Sie hat überlebt. Bitte? Oh, sehr gut, richtig. Genau, so hieß die. Wer hat die gespielt? Okay, dann das ist dann wieder doch zu weit. Genau, Linda Hamilton. Wie auch immer, darum soll es jetzt heute Morgen natürlich nicht gehen, um diese Filme. Aber wie gesagt, die Hauptrollen bleiben einem in der Regel bei guten, wichtigen Filmen, bleiben die einem in Erinnerung. Aber Nebenrollen, die vergisst man dann doch schnell, ja, wer das war. Wir wissen zwar natürlich, ohne diese Nebenrollen würde der Film auch nicht funktionieren. Die sind ja auch wichtig in irgendeiner Form, dass einfach die Geschichte erzählt wird. Aber ja, Nebenrollen vergisst man dann halt schnell. Wenn wir auf die Geschichte von Jesus sehen und auch jetzt gerade die Anfangsgeschichten, die Geburtsgeschichte und so weiter, dann gibt es, ist natürlich klar, wer die Hauptrolle spielt. Es geht um Jesus, es geht um ihn. Er wird geboren und wir wissen, er wird dann eben die Hauptrolle dann haben, auch in der Weltgeschichte, in seinem Wirken später und dann auch, dass er am Kreuz für die Sünde der Welt stirbt. Aber wir wissen auch, dass Jesus wie ein ganz normales Kind aufgewachsen ist und darum auch wie jedes andere menschliche Kind erstmal absolut abhängig war von seinen Eltern. Ja, wir wissen, ein Kind, ein Baby kann nicht überleben, wenn sich nicht die Eltern oder eben Erwachsene grundsätzlich darum kümmern. Maria und Josef sind darum in dem Gesamtbild von Jesu Leben im Grunde nur Nebenrollen und die stehen auch in der Gefahr, vergessen zu werden. Als Jesus später sein Wirken begann und sogar noch bis ans Kreuz, hören wir von seiner Mutter Maria. Von seinem Vater Josef hören wir nichts mehr. Das letzte Mal wird er erwähnt, als Jesus als 12-Jähriger ausbüchst und im Tempel mit den Gelehrten diskutiert. Darum ist es umso wichtiger, dass wir den Text heute, der ja in unserer Predigtserie den nächsten Text darstellt, auch eine Station im Leben von Jesus, einfach auch wichtig, da ein bisschen genauer hinzuschauen und bewusst zu lesen. Wir haben ja am ersten Weihnachtsfeiertag in unserem letzten Gottesdienst von den Weisen aus dem Morgenland gehört. Herodes hat sie vorgeschickt, um herauszufinden, wo dieser neugeborene König der Juden, der Messias, wohl sei. Herodes hatte gelogen, als er sagte, dass er ihn auch anbeten will. Eigentlich hatte er Mordabsichten. Davon wussten aber die Weisen nichts. Und im letzten Vers vor unserem Text wird ihnen im Traum von Gott befohlen, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Sie gehorchen dieser Anweisung und ziehen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Und an der Stelle setzt unser Text von heute ein. Den lesen wir in Matthäus 2, die Verse 13 bis 23. Ich lese ihn mal vor. Als sie aber hinweggezogen waren, die Weisen, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und flieh nach Ägypten. Und bleib dort, bis ich dir sage, denn Herodes hat vor, das Kindlein zu suchen, um es umzubringen. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich bei Nacht und entwich nach Ägypten und blieb dort bis nach dem Tod des Herodes, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht, in Hosea 11, Vers 1, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes nun sah, dass er von den Weisen betrogen war, wurde er sehr zornig und schickte aus und ließ alle Kinder in Bethlehem töten und in der ganzen Gegend, die zweijährig und darunter waren, nach der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, in Jeremia 31, Vers 15, in Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweinte ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erschien der Engel des Herrn dem Josef im Traum in Ägypten und sprach: Steh auf, nimm das Kindlein und seine Mutter mit dir und zieh hin in das Land Israel. Sie sind gestorben, die dem Kindlein nach dem Leben getrachtet haben. Da stand er auf und nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und kam in das Land Israel. Als er aber hörte, dass Archelaus in Judäa König war, anstatt seines Vaters Herodes, fürchtete er sich, dorthin zu gehen. Und im Traum empfing er Befehl von Gott und zog ins galiläische Land und kam und wohnte in einer Stadt mit Namen Nazareth, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch die Propheten, er soll Nazoräer heißen. Soweit der Text. Eine recht einfache Geschichte. Wir können den Text sehr gut einteilen in drei Abschnitte. Erstens die Flucht nach Ägypten, zweitens der Grund für die Flucht nach Ägypten und drittens die Rückkehr aus Ägypten. Und ich möchte kurz die Geschichte rekapitulieren, vielleicht ein paar Bemerkungen machen zu dem, was wir gelesen haben und dann schauen wir uns an, was der Text uns zu sagen hat. Was auffällt hier und auch schon in den Geschichten vorher: Gott spricht ganz viel in Träumen zu den Akteuren hier und gibt ihnen dadurch Anweisungen oder auch Informationen, die sie nicht wissen konnten. Dass Gott im Traum spricht, ist für uns vielleicht eher fremd. Ja, wir haben auch Gottes Wort, dass wir in Gottes Wort danach schauen, was ist Gottes Wille für uns. In manchen muslimischen Ländern wird immer wieder berichtet, dass Gott auch ganz überzeugten Muslimen im Traum begegnet, dass sie quasi ganz genau wissen, in diesem Traum spricht Jesus zu mir, und obwohl sie kein Zeugnis von anderen Christen haben oder keine Bibel zur Verfügung, kommen so immer wieder auch Muslime zum Glauben. Wie gesagt, uns ist das fremd. Hier wird das auch berichtet als in gewisser Weise sozusagen eine Normalität, weil es tatsächlich recht oft vorkommt, schon als Josef aufgefordert wird, Maria doch zu sich zu nehmen, obwohl er da eigentlich dachte, die wollen wir mal in aller Stille abschieben, in Anführungszeichen. Spricht Gott im Traum zu ihm und sagt ihm, nein, dieses Kind ist vom Heiligen Geist, nimm sie zu dir. Und dann geht es hier auch weiter, haben wir gerade gelesen, von den Weisen, die auch im Traum eine Information bekommen haben, die sie nicht wissen konnten. Die Weisen konnten nicht wissen, dass sie von Herodes nur benutzt wurden. Dass sie ihm sagen, ganz genau wo und wer dieses Kindlein ist, das sie als neuen König der Juden anbeten wollen. Aber Gott gibt ihnen im Traum die Anweisung, dass das keine gute Idee ist, wieder zurückzugehen nach Jerusalem. Man kann sich auch gut vorstellen, dass Herodes sie vielleicht sogar gar nicht hätte ziehen lassen mehr. Ich habe die Information, Dankeschön, jetzt dürft ihr auch einen Abgang machen, also dass er sie auch getötet hätte. Aber sie gehen eben diesen anderen Weg und gehorchen Gott. Dann weiß Gott auch schon, dass Herodes trotzdem, obwohl die Weisen nicht zurückkommen, dass Herodes trotzdem ein Mordkommando schicken wird und gibt Josef im Traum eine Anweisung, nach Ägypten zu fliehen. Und eben auch die Information, warum nicht einfach tu das, ja, ich sag's, also mach's, sondern auch mit der Information, wenn du hier bleibst, wird Herodes dein Kind suchen, um es zu töten. Und dieser Traum, der muss so intensiv und klar und alarmierend gewesen sein, dass Josef sich nicht noch einen Tag Gedanken macht. Wir würden uns vielleicht auch denken, so, oh, was war denn das für ein Traum? Das ist ja, da muss man drüber nachdenken. Ja, wenn man ihn nicht sowieso vergisst, geht uns ja oft so, dass dann so, oh, was war denn das für ein Traum? Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber in dem Fall war dieser Traum so intensiv und klar, Josef muss sich nicht überlegen, wie ist denn das jetzt zu interpretieren, sondern es war ihm klar, nein, er muss jetzt weg. Er weckt seine Frau auf und in einer Nacht- und Nebelaktion, es wird hier gesagt, in der Nacht noch, verlassen sie Bethlehem. Damit auch niemand weiß und nachvollziehen kann, wo gehen die denn jetzt hin? So am nächsten Tag, man packt schön und macht einen Esel oder was auch immer bereit und zieht dann los und die Nachbarn fragen, na, was macht ihr denn? Ja, mit so einem kleinen Kind, was für eine Reise tretet ihr denn an? Dann hätten das wieder andere gewusst, man hätte wieder nachvollziehen können, man hätte ihnen folgen können, deswegen in der Nacht. Und sie bringen sich in Sicherheit ins etwa 100 Kilometer entfernte Ägypten. Über die Zeit in Ägypten selbst ist nicht viel bekannt, auch wie lange sie dort sein mussten. Herodes der Große, eben dieser Herodes, der das Kind töten wollte, wird überliefert, er starb im Jahr 4 vor Christus, eben mit der Zeitrechnung, die eben nicht so ganz stimmte. Wird gesagt, er starb im Jahr 4 vor Christus, also muss Jesus vorher geboren sein, muss Jesus vorher geflohen sein. Und das wird uns eben nicht genau gesagt. Das können nicht viele Jahre gewesen sein. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie eher kurz in Ägypten waren. Vielleicht nur wenige Monate, vielleicht ein Jahr, aber Vermutungen, dass Jesus einen großen Teil seiner Kindheit in Ägypten verbracht haben soll, das ist doch sehr unwahrscheinlich. Nach der Flucht nach Ägypten wird Herodes bald klar, dass die Weisen nicht zurückkommen. Bethlehem war auch nicht weit von Jerusalem entfernt, vielleicht 8-9 Kilometer. Das heißt, ein Bote hätte innerhalb von 1 bis 2 Tagen dorthin kommen können, sich umsehen, wo ist denn diese Karawane, wo sind diese Leute, ein bisschen in Häusern fragen, nee, die sind schon längst weg. Die Information, dass die eben nicht wieder nach Jerusalem gekommen sind, die Information ist wahrscheinlich relativ schnell dann wieder bei Herodes gelandet. Und diese Nachricht macht Herodes extrem wütend. wollte er vorher in aller Stille nur ein einziges Kind umbringen lassen, so ist es ihm jetzt völlig egal, was die Leute denken. Alle Kinder unter 2 Jahren in dem Ort Bethlehem und in der Umgebung werden getötet. Hier wurde schon mal angemerkt, dass Bethlehem ja sehr klein war. Im Alten Testament wird einmal erwähnt, dass in Bethlehem 123 Männer gewohnt haben. Dann verdoppeln wir das Ganze mal mit Frauen noch dazu. Dann sind wir bei 250 vielleicht. Dann nehmen wir noch Kinder dazu, sind wir bei 300 bis 350 Leuten als Dorfgemeinschaft. Also nicht sehr groß. Und darum wurde schon mal angemerkt, naja, also da von einem Massaker zu reden, das waren dann vielleicht 3 oder 4 Kinder, vielleicht, wenn es hochkommt, 5 bis 10, aber das ist doch, das kann man doch jetzt nicht so schlimm ansehen. Naja, aber man muss vielleicht dann doch bedenken, zum einen wird hier auch gesagt, nicht nur Bethlehem als Ort, sondern auch die Umgebung war betroffen und wie viele Kilometer da Herodes noch dazugenommen hat, so als Sicherheitsabstand, ja, dass man auf jeden Fall auch dieses Kind erwischt, können wir nicht sagen. Wir können also auch nicht sagen, wie viele Kinder tatsächlich da umgekommen sind. Das kann schon eine höhere Zahl gewesen sein. Andererseits ist es aber auch völlig egal. Wenn ich mir vorstelle, in mein Dorf, da wo ich wohne, kommen plötzlich Milizen von dem König, der sowieso von den verhassten Römern eingesetzt wurde, und die Häuser werden durchsucht, es wird ganz genau nachgeprüft, wo sind Kinder, die unter 2 Jahre sind, und dann werden diese Kinder, unschuldige Kinder, die nichts verbrochen haben, aus irgendeinem Grund, den wahrscheinlich auch nicht erklärt wurde, umgebracht. Das ist, egal wie viele Kinder das waren, furchtbar und schlimm. Einfach nur aus der Willkür dieses Königs. Die Zahl der getöteten Kinder mag im Vergleich zu anderen Massakern vielleicht gering ausfallen, aber das macht die Tat nicht besser. Einige Zeit später stirbt Herodes. Ob so eine Nachricht auch Josef in Ägypten erreicht hat, das wissen wir nicht. Es war ein Nachbarreich. Manchmal ist das schon so, dass durch Händler oder durch bestimmte Boten solche Nachrichten schon auch in die Nachbarländer vordringen. Aber selbst wenn Josef davon schon erfahren hatte, erst aufgrund eines weiteren Traums, macht sich Josef auf und zieht wieder nach Israel. Dort hört er, dass ein Sohn von Herodes dem Großen, nämlich Archelaus, an der Macht ist. Und von Archelaus ist überliefert, dass er ähnlich grausam war wie sein Vater. Also die Angst, die hier auch ausgedrückt wird von Josef, ist sehr verständlich. So in der Art, so wie der Vater drauf war, ist der Sohn auch drauf, dann da will ich eigentlich nicht hin. Archelaus hat auch nur relativ kurz regiert, nach nur wenigen Jahren wurde er von den Römern abgesetzt. Aber wir merken hier auch von dieser Zielsetzung des Josef, dass er da mit Angst Richtung Judäa zieht, zeigt uns auch, das wäre eigentlich sein erstes Ziel gewesen. So wie er vorher in Bethlehem gelebt hatte, wohl mit dem Kindlein, mit Jesus und der Mutter Maria, so hat er sich wahrscheinlich da sein Leben aufgebaut und wäre da auch zurückgegangen, aber aus Angst möchte er nicht, und Gott reagiert auch auf seine Sorge. Und wiederum in einem weiteren Traum gibt er ihm die Anweisung, nach Galiläa zu gehen, und da war dann wieder Nazareth das Ziel, der Ort, an dem beide ja schon vorher gewohnt hatten. Soweit ein paar Erläuterungen zu der Geschichte. Kommen wir jetzt zu den Punkten, die mir wichtig wurden, was wir aus diesen Ereignissen lernen können. Da wäre mein erster Punkt: Gott kommt zu seinem Ziel trotz schwieriger Umstände. Gott kommt zu seinem Ziel trotz schwieriger Umstände. Jeder von diesen 3 Abschnitten ist quasi unterschrieben mit einer Stelle aus dem Alten Testament und der Aussage, dass das passieren musste, damit erfüllt würde, was eben in dieser alttestamentlichen Stelle gesagt wird. Also Matthäus macht hier ganz deutlich, ich gehe gleich noch auf die einzelnen Stellen ein, Aber Matthäus macht hier letztendlich deutlich, was hier passiert ist, war kein Unfall, war kein Pech. Das war nicht irgendwas, was zeigt, dass Gott da doch nicht seinen Segen auf diesem Kind hat, sondern es ist ganz im Gegenteil eine Erfüllung dessen, was Gott schon vorher angesagt hat. Der erste Abschnitt, die Flucht nach Ägypten, wird belegt mit einem Wort aus Hosea 11. Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Im Zusammenhang geht es um eine Erinnerung daran, dass das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde. Ja, dass Gott hier an der Stelle mit dem Sohn, der aus Ägypten gerufen wurde, Israel meint in dieser alttestamentlichen Stelle. Aber Matthäus macht klar, diese Stelle ist nicht nur das. Es geht über diese Bedeutung hinaus, die es damals hatte, als Hosea das gesagt hat. Da hat Gott schon mehr damit gemeint und dieser Sohn, der aus Ägypten gerufen wird, das hat sich nochmal erfüllt in Jesus und eben in diesem Umstand, dass Jesus nach Ägypten flüchten musste. Im nächsten Abschnitt, dem Kindermord in Bethlehem, wird die Stelle aus Jeremia 31, Vers 15 zitiert. In Rama hat man ein Geschrei gehört, viel Weinen und Wehklagen. Rahel beweint ihre Kinder und wollte sich nicht trösten lassen, denn es war aus mit ihnen. Das haben wir auch in der Lesung gehört. Ich weiß nicht, wie gut ihr aufgepasst habt bei der Lesung vorhin. Es geht ja interessanterweise dabei nicht um irgendwie einen Text, der ausführlich über schlimme Taten und Unrecht und so weiter, vielleicht Strafe Gottes, redet, sondern es geht hier interessanterweise um den Jubel über die Erlösung. Und mittendrin in diesem Jubel und dieser Freude über die Befreiung und Errettung und Erlösung, mittendrin kommt dann plötzlich diese traurige Aussage, dass Rama, ein Ort im Nordreich, also weit weg eigentlich von Bethlehem, dass Rama von Geschrei, Weinen und Wehklagen hört. Ja, man kann das so sich vorstellen, ja, ist weit weg von der tatsächlichen Sache, aber sie hört davon. Und es wird erwähnt, dass Rahel um ihre Kinder weint. Rahel wurde in der Nähe von Bethlehem begraben. Da wird hier dieser Zusammenhang hergestellt, dass hier Rahel, weil sie hier ganz nah an diesem Geschehen in Anführungszeichen dran ist, dass Rahel eben weint um die Kinder, weil es aus ist um sie. Und dass dieser Vers eingebettet ist in die Freude über Lösung, passt eigentlich sehr gut zu dem Geschehen, das uns in Matthäus beschrieben wird. Ja, es ist eine furchtbare Tat, die damals, als es passierte, Weinen und Wehklagen verursacht hat. Vermutlich auch ein Flehen an Gott. Gott, warum? Warum hast du das geschehen lassen? Wir sehen keinen Sinn darin. Aber es ist eben eingebettet darin, dass hier der Erlöser geboren wird. Dass Gott diese Erlösungstat tun wird, dass das auf die Menschen zukommen wird. Und beim dritten Abschnitt wird der Umstand, dass Jesus nun in Nazareth aufwachsen wird, verbunden mit der Aussage in Jesaja 11, Vers 1. Steht jetzt nicht ausdrücklich in unserem Text, weil es recht kurz gefasst ist. Da wird ja nur gesagt, dass er damit erfüllt wird, dass er ein Nazoräer genannt wird. Da haben sich Theologen auch drüber gestritten, was denn dieser Nazoräer sein soll. Ich fand es ganz hilfreich, in einem Kommentar zu lesen, dass es sehr wahrscheinlich sich anlehnt an Aussagen von den Propheten, weil hier auch ausdrücklich Mehrzahl, mehrere Propheten genannt sind, die quasi vorhersagen, dass Jesus Nazoräer genannt wird. Und das findet man eigentlich nicht, wenn man das auf ein bestimmtes anderes Wort bezieht. Aber das würde dann Sinn machen, wenn es sich auf Jesaja 11, Vers 1 zum Beispiel bezieht. Da lesen wir, und es wird ein Reis hervorgehen, ein Spross aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Und es wäre jetzt relativ lang, das zu erklären. Ich bin auch kein Hebräisch-Spezialist, aber wie gesagt, dieser Zweig, der hier bei Jesaja erwähnt wird, das heißt auf Hebräisch Nezer. Und man muss sich so auch noch erinnern, dass die hebräische Sprache früher ohne Vokale geschrieben wurde, nur Konsonanten, und wenn dann dieses Wort von Nazarener gegenübergestellt wird diesem Wort von dem Zweig, dann bleiben dieselben Konsonanten stehen. Ja, dass hier der hebräische Leser, wo wir wissen, Matthäus wurde auch für Juden speziell geschrieben, wenn der hebräische Leser das liest, dann macht das Sinn für ihn, für uns eher nicht. Es gibt noch ein anderes Wort im Alten Testament, Nasiräer, das würde Gottgeweihter heißen. Da gibt es auch die Annahme, dass sich's darauf bezieht, aber eben auch dieser Hinweis auf die mehreren Propheten, die das sagen. Da gibt es eben auch noch Zacharia oder Jeremia, die von dem Spross sprechen. Also es gibt mehrere Propheten, wo das mit diesem Hinweis auf die Sprachwurzel, auf die Wortwurzel dann Sinn machen würde. Weiß, das ist jetzt recht theoretisch, das vergesst ihr vielleicht auch gleich wieder. Aber ich wollte nur, dass das auch klar ist, weil das manchmal auch natürlich eine Frage ist bei dem Text, was soll das? Also Matthäus macht mit diesen Hinweisen auf die alttestamentlichen Prophetien ganz klar, diese Ereignisse sind weder Zufall noch, wenn man denken könnte, dass es eine Strafe Gottes ist, sondern nein, das ist tatsächlich so, dass auch wenn Menschen Böses vorhaben, Gott kommt zu seinem Ziel. Auch wenn es für uns Menschen manchmal ganz aussichtslos scheint, wenn wir in Nöten stecken, die wir nicht verstehen, wo wir vielleicht auch ganz berechtigt aus menschlicher Sicht sagen, Gott, warum? Ich kann mir das gut vorstellen, dass ein Josef sagt, Mensch, jetzt habe ich die Maria angenommen, das ist nicht mal mein leibliches Kind, Gott, das soll ja von dir sein, also dann sorg doch bitte auch dafür, dass mein Leben gut verläuft, dass ich nicht in Nöten bin, dass ich nicht um mein Leben fürchten muss und dann mich auf die Flucht begeben muss. Ich weiß es nicht, was für Gedanken Josef hat. Über ihn wird, wie gesagt, an der Stelle wenig gesagt, aber man kann das gut nachvollziehen zu sagen, Mensch, warum denn? Und doch kommt Gott auch durch diese Nöte hindurch zu seinem Ziel. Und Josef wird auch gemerkt haben, durch all diese Tiefen hindurch hat Gott mich getragen und mich an der Hand gehalten. Ich musste hier auch an die alttestamentliche Geschichte von dem anderen Josef denken, der ja in die Sklaverei verkauft wurde, dann unrechtmäßig ins Gefängnis geworfen wurde und viele Tiefen erleben musste. Und trotzdem blieb er Gott treu und Gott hat ihn dann zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten gemacht und hat durch ihn auch seine Familie vor der Hungersnot gerettet. Und so ganz deutlich wird diese ganze Geschichte in diesem einen Vers zusammengefasst, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Herodes gedachte es böse zu machen, Herodes wollte ihn umbringen, Herodes wollte euch das Leben schwer machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Das so als erster Punkt, dass Gott zu seinem Ziel kommt, auch durch Schwierigkeiten und Probleme hindurch, auch ganz klar hier belegt durch die alttestamentlichen Prophetien. Das war nicht eine blöde Geschichte, die halt auch passiert ist, sondern das war in Gottes Plan. Mein zweiter Punkt ist ziemlich kurz. Der zweite Punkt ist, der bezieht sich so auf den zweiten Abschnitt, der Mensch ohne Gott erreicht sein Ziel nicht. Herodes will den möglichen Thronfolger beseitigen, lässt skrupellos alle Kinder dieser Gegend unter 2 Jahren töten und glaubt gewonnen zu haben. Er weiß ja nicht, dass ihm da ein Kind entwischt ist. Wie lange er noch gelebt hat, wissen wir nicht. Sehr wahrscheinlich kurz darauf stirbt er. Auch im Psalm 73 wird beklagt, dass es den Gottlosen doch so gut geht. Das ist doch ungerecht. Wie kann es sein, dass denen, die Gott folgen, Böses passiert und denen, die offensichtlich gottlos leben und nicht nach ihm fragen, dass denen so gut geht? Und das beklagt dieser Psalmbeter und sagt, Gott, wie kann das sein? Und vielleicht geht es uns selbst auch immer wieder so, wie kann das sein? Aber dann kommt der Psalmbeter drauf, Gott hat das letzte Wort. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter und nehmen ein Ende mit Schrecken. Und das ist eine Realität, mit der wir auch rechnen dürfen. Menschen lügen, stehlen, betrügen, schauen auf andere herab. Wenn wir in die Politik sehen oder in die Gesellschaft, wird uns manches auffallen, was uns nicht gefällt. Und scheinbar kommen diese Menschen, die nicht nach Gott fragen, damit davon. Wie unfair, wie ungerecht. Aber nicht aus Gottes Sicht. Er sorgt für Gerechtigkeit zur rechten Zeit. Es ist vielleicht an der Stelle schade, dass wir warten müssen, aber wir dürfen diesem Gott vertrauen, der diese Dinge nicht vergisst. Und mein dritter Punkt, lieber eine Nebenrolle in Gottes Plan, als ihm ungehorsam sein. Und da schauen wir jetzt auf Josef, Marias Mann. Ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, er war ja schon gehorsam, als er Maria geheiratet hat. Auch durch einen Traum wurde ihm gesagt, dass das Kind von Maria von Gott kommt und er sie zu sich nehmen soll. Er tut es, er ist gehorsam. Und auch in unserem Text lesen wir davon, wie er Gott gehorcht. Zweimal wird dieselbe Formulierung gebraucht. Josef soll fliehen und in Vers 13 sagt der Engel, steh auf. Noch ein paar Sachen mehr, aber steh auf. Und dann wird in Vers 14 einfach nur gesagt, da stand er auf. Und als dann der Befehl kommt, nach Israel zurückzukehren, sagt der Engel im Traum in Vers 20, steh auf. Und Josef reagiert in Vers 21, da stand er auf. Diese Ereignisse und der widerspruchslose Gehorsam von Josef sind die Momente, wo er in seiner Nebenrolle für Gott glänzt. Dieser Gehorsam ist noch 2000 Jahre später für uns ein Vorbild. Es wird uns ja nicht mehr von seinem Leben erzählt als diese paar Berichte. Er hat Jesus großgezogen, er hat ihm vermutlich seinen Beruf als Baumeister, Zimmermann, das war ja so ein Allround-Beruf, wird ihm das beigebracht haben, er hat für ihn gesorgt, er war ein Vater für den Sohn Gottes auf dieser Erde, nicht mehr. Es werden keine, außer diesen jetzt, keine großen Taten von Josef berichtet. Aber dass nicht mehr über ihn berichtet wird, dass wir nur das haben, dass er eben nur der Vater war, dass er eben nur seinen Job gemacht hat, das ermutigt mich so sehr. Weil es steckt auch in mir drin und vielleicht in jedem von uns, dass wir doch wer sein wollen. Und ich freue mich auch immer, wenn da irgendwo steht, Pastor Wolfgang Schmidt, das ist ja schon mal wer. Und irgendwie wollen wir wer sein. Wir wollen nicht eine Nebenrolle spielen. Wir wollen nicht unwichtig sein. Zumindest für irgendwen wollen wir die Hauptperson sein und konzentrieren uns dann so sehr auf unsere Ehe und die Familie, weil wenigstens da bin ich wer. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir vielleicht dann doch eingestehen, so wichtig, wie ich gern wäre, bin ich halt doch nicht. Irgendwie nur eine Nebenrolle im Verlauf der Geschichte der Menschheit. Und auch leider geht es uns manchmal auch in der christlichen Gemeinde so. Na, wenn ich nicht komme, fällt das überhaupt jemand auf? Aber wie gesagt, es ermutigt mich, auf diesen Josef zu schauen. Lasst es uns so machen wie Josef, die Rolle, die Gott uns zugedacht hat, ausfüllen und das tun, was Gott uns aufträgt, an der Stelle, an der wir stehen. Die guten Werke tun, die Gott schon für uns vorbereitet hat. Mithelfen in der Gemeinde, wo unsere Hilfe gebraucht wird, oder einfach Vater sein, einfach Mutter sein oder einfach Ehepartner sein, vielleicht auch einfach nur Freund sein. Aus menschlicher Sicht scheint uns das vielleicht als wenig, eine Nebenrolle. Aus Gottes Sicht ist jeder von uns wichtig an der Stelle, wo er ist. Und wir haben diese Rollen. zumindest Freund sein, das kann ich. Eine Hilfe sein für jemand. Mit meinen Fähigkeiten den Menschen helfen, die diese Fähigkeit nicht haben. Die Rolle annehmen, die Gott mir aufgetragen hat. Und ich muss mich da fragen, lebe ich diese Rolle denn? Und ich meine jetzt mit Rolle nicht irgendwie eine Fassade aufsetzen, so wie die Schauspieler halt dann jemand anders sind. Nein, das, was Gott dir gegeben hat in diesem Leben, dass du das ausfüllst, diese Aufgabe. Wenn uns Gott dieses Geschenk gemacht hat, ein Vater zu sein, Kinder zu haben, füllen wir diese Rolle aus oder überlassen wir es der Frau oder der Oma oder dem Opa, je nachdem. Oder bin ich wirklich Vater? Will ich wirklich Vater sein, meinen Kindern was weitergeben, das ihnen beibringen, was Gott mir gezeigt hat, sowohl im geistlichen Sinn als auch im praktischen Sinn? Bin ich Vater oder bin ich Mutter? Oder ist es mir zu wenig, Mutter zu sein und ich vernachlässige meine Kinder und ich will eigentlich doch bloß doch Karriere machen? Ja, und ich will es jetzt nicht gegeneinander ausspielen, das soll jetzt hier nicht der Sinn sein, aber die Rolle, die Gott dir gegeben hat, füll sie aus, das ist was Gutes. Bin ich ein guter Ehemann? Bin eine gute Ehefrau? Ich denke, es ist immer wieder wichtig, uns auch Gedanken darüber zu machen, wer bin ich denn? Welche Rolle hat Gott mir gegeben als Sohn, als Tochter, als Freund, Freundin? Vielleicht auch in meinem Beruf als Krankenschwester, Erzieher, wie auch immer. Ich habe da Aufgaben und fülle ich die aus, so wie Gott das möchte. Nehme ich meine Rolle ernst. Die gute Nachricht heute Morgen ist, du sollst nicht nach Ägypten auswandern, musst auch nicht nach Ägypten fliehen oder in ein anderes Land. Aber da, wo du bist, sollst du tun, was Gott von dir möchte. Und da ist uns Josef einfach dieses große Beispiel. Der Engel sagt, steh auf, und er steht auf. Er tut's. Und da, wo du bist, kannst gerade nur du sein. Vielleicht ein blöder, vielleicht kitschiger Satz, aber man sollte sich da mal wirklich Gedanken drüber machen. Da, wo du bist, kannst gerade nur du sein, weil Gott dich genau dahin gestellt hast und es ist genau wichtig, dass du genau da bist. Da bist du wichtig. Und ja, wenn Gott dir sagt, steh auf, dann steh auf. Amen. Ich möchte noch beten. Ihr dürft dazu aufstehen. Steht auf. Und sie stehen auf. Sehr schön. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Text, dass wir durch Matthäus hier auch hineingeführt werden, in noch eine andere Sicht dieser Geschehnisse, dass es nicht einfach nur ein böser Mann ist, der ein Kind töten will und die Familie muss fliehen und hat ein schweres Leben, sondern dass wir auch sehen können, hier steht dein Wille und auch die Prophezeiungen dahinter, die du schon viele Jahre vorher gegeben hast. Sich in Jesus Prophezeiungen erfüllen. Wir danken dir, Herr Jesus, dass wir in Josef, auch in Maria, Nebenrollen sehen, die diese Rollen aber ernst nehmen und sich dir zur Verfügung stellen. Herr Jesus, wir wünschen uns manchmal, jemand ganz Besonderes zu sein, dass die Welt uns gratuliert und uns applaudiert. Aber viel wichtiger ist es, dass wir das tun, was du von uns willst. Dass wir unser Leben dir zur Verfügung stellen und dass du uns gebrauchen kannst. Dass wir die Nebenrolle, die wir von dir bekommen haben, ausfüllen und das tun, was du von uns möchtest. Ich bitte dich um die Klarheit auch für jeden von uns, wo wir vielleicht die Rolle, die du uns zugedacht hast, vernachlässigen, dass wir darauf kommen, dieses wieder neu in die Hand zu nehmen, wieder tatsächlich aufzustehen und zu tun, was wir vielleicht schon längst wissen, dass wir tun sollen. Herr, hilf uns, unsere Rollen, unsere Aufgaben in unserer Familie, in diesem Leben zu erkennen und sie auszufüllen für dich, dass wir dir gehorsam sind, so wie Josef. Und hab Dank, dass egal in welchen schwierigen Situationen wir auch stecken, wir dürfen wissen, du bist bei uns und du hast den Überblick, den wir nicht haben und dürfen an deiner Hand vertrauensvoll weitergehen. Hilf uns dabei. Amen.